Heute in der Predigt geht es um Psalm 27. Wenn ihr eure Bibel dabei habt oder ein Handy auf der eine Bibel-App ist, könnt ihr das auch gerne nebenbei aufmachen. Vielleicht ist es dann etwas leichter, meiner Predigt zu folgen. Kommt gerne auch noch hier nach vorne, wem hier noch Sitzkissen.
Wir wollten eigentlich Handys nicht unbedingt benutzen. Kann man machen, ja, aber ganz so doof.
Hannah kann bestimmt dir eine Bibel geben, die ist hinter dir im Schrank. Genau. Danke. Okay, Psalm 27. Andi hat gesagt, wir dürfen über alles predigen, was wir wollen. Hauptsache, die Gegenwart Gottes kommt vor. Was für ein Glück, die ganze Predigt geht um die Gegenwart Gottes. Psalm 27, im ersten Vers lesen wir, wurde von David geschrieben. Wenn ihr die Geschichte von David noch nicht kennt, dann will ich euch ermutigen, mal 1. und 2. Samuel im Alten Testament zu lesen. Ich finde, es sind die spannendsten Bücher in der ganzen Bibel. Man fühlt sich eigentlich, als würde man so einen Abenteuerroman lesen. Lässt sich ganz spannend hintereinander, es sind ja jetzt Ferien und Semesterferien bald, an ein, zwei Wochen durchlesen. Es geht in dieser Geschichte um den kleinen Hirtenjungen David, der eigentlich Held von Gottes Geschichte wird. Obwohl er klein ist und jung und unerfahren, kämpft er siegreich mit Gott an seiner Seite. Er wird dann sogar zum König gesalbt, obwohl Saul noch gleichzeitig König ist. Er wird verfolgt, muss hungern, wird Bandenführer und kämpft mit denen sogar siegreich gegen 3000 ausgebildete Soldaten. Also ganz im Ernst, besser könnte Tolkien das nicht schreiben. Und da ist es noch nicht vorbei. David hält sich an Gott, er wird als König eingesetzt, er wird reich und mächtig und man könnte denken, ah, was für ein cooles Happy End, aber die Geschichte hat ein Sequel. David benimmt sich auch ein bisschen dumm, er nimmt sich eine Frau, die nicht ihm gehört. Ja, auch David ist nicht perfekt. Und seine Söhne streiten sich um den Thron, wollen ihn stürzen, eigentlich bis zum Ende Spannung pur. Die Theologen sind sich jetzt nicht ganz einig, wann genau in seiner Lebensgeschichte David diesen Psalm geschrieben hat. Aber eigentlich ist es auch egal, weil wir wissen, in seiner ganzen Lebensgeschichte hat er irgendwie immer wieder mit Verfolgung zu kämpfen. Ist er immer wieder in Lebenslagen, die irgendwie herausfordernd waren. Und trotzdem konnte er sagen, und wir lesen es in Vers 1, der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Ich meine, es gab Leute, die wollten David umbringen. König Saul war nicht erfreut davon, dass David schon zum König gesalbt wurde. Und trotzdem kann David sagen in Vers 3 und 4, wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben und mir nach dem Leben trachten, wenn sie mich bedrängen und mich offen anfeinden, am Ende sind sie es, die stürzen und umkommen. Selbst wenn eine ganze Armee, 3000 Soldaten, gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Wie macht David das? Mir hat eigentlich noch nie jemand nach dem Leben getrachtet, aber ich kenne so Situationen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie ist die ganze Welt gegen mich. Irgendwie ist gerade alles richtig anstrengend und herausfordernd. Wenn Krankheit, Sorgen oder widrige Umstände mein Leben schwer machen, kann ich dann ruhig bleiben wie David und zuversichtlich? Woher nimmt David diese Fähigkeit? David hat ein Geheimnis und netterweise teilt er das auch mit uns. Er hat etwas erkannt. Er hat rausgefunden, wie er im Sturm des Lebens, in der Verfolgung, in Todesangst, ruhig und zuversichtlich bleiben kann. Was ist dieses Geheimnis? War es vielleicht die Räuberbande, seine Freunde, die er zu dieser Armee gemacht hat, die ihn beschützen und deshalb hatte er keine Angst? Oder war es das Geld, das er durch die Siege bekommen hat, der große Palast, in dem er in Jerusalem gewohnt hat? Nein, es war etwas anderes. David sagt in Vers 4 und 5, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. David hatte Millionen Möglichkeiten, sich zu schützen, Sicherheit zu suchen, Leute anzuheuern, aber er sagte, das eine will ich. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich in Gottes Gegenwart bleiben. David hätte auch in Saus und Braus leben können. Er hatte viel Geld, Ansehen, ein Volk, das Loblieder auf ihn gesungen hat. Er hatte tiefe Freundschaften, viele Frauen, die ihn liebten. Aber er sagte, das eine will ich. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich in Gottes Gegenwart bleiben. Wünscht ihr euch auch manchmal, dass die Bibel so richtig praktische Hinweise hat, wie wir so unser Leben führen sollen? Mir geht das manchmal so. Und ich glaube, das ist so eine Stelle, die sagt, so geht's. So sollten wir leben. In der Gegenwart Gottes verweilen. Das ist das Geheimnis. Das ist der Startpunkt, aus dem heraus dann alle Herausforderungen zu meistern sind. Das ist das Geheimnis, das David hatte, weshalb er gegen diesen riesen Goliath kämpfen konnte. Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Weil er wusste, dass Gott auf seiner Seite ist. Und wenn er kämpft, dass Gott mit ihm kämpft. David hatte endlose Möglichkeiten in seinem Leben und er reduzierte und fokussierte sie alle auf diese eine Sache, Gottes Gegenwart suchen. Und das meint nicht nur Gottesdienst, das meint nicht nur Dienst in der Gemeinde, sondern es meint Gott sehen. Und wenn ich ihn sehe, fällt alles andere in seine Perspektive. Weil Gottes Blick auf mir meinen Blick verändert. Denn was ist Gottes Gegenwart? Es gibt einen Unterschied, ob ich weiß, ja, Gott ist hier. Man sagt es ja ganz häufig, ja, Gott ist überall. Aber es gibt einen Unterschied, ob ich weiß, dass Gott da ist oder ob ich Gottes Blick auf mir spüre. Vielleicht ein Beispiel, es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass Marvin hier irgendwo im Raum ist oder ob ich sehe, dass er mich ansieht und ich ihn ansehe. Und so ist es auch ein Unterschied, ob ich weiß, dass Gott da ist oder ob ich Gottes Blick auf mir spüre. Ob sein Blick mich anschaut, liebevoll und zuversichtlich und mir Hoffnung gibt. Das ist dann mehr als Wissen. Das ist ein Erkanntwerden von dem, der mich erkannt hat. Von dem, der mich geliebt hat, der mich geschaffen hat. Und genau das sagt David in Vers 8. Er sagt, ich erinnere mich, Gott, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Oder andere Übersetzungen sagen, sucht mein Angesicht, sucht mein Gesicht, sucht mein Blick. Das Gesicht, den Blick Gottes zu suchen, inmitten aller Ablenkung, aller Sorgen, allen Ängsten, allem viel zu viel zu tun, allen Prüfungen, allen Listen von Dingen, die getan werden müssen. Darin Gottes Blick, seine Liebe, Geborgenheit und Frieden zu sehen. Das verändert meine Perspektive. Das verändert meinen Blick auf die Umstände. Das verändert meinen Blick auf andere Menschen und es verändert meinen Blick auf mich selber. Ich will euch mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Als ich noch studiert habe, habe ich mit einer Freundin zusammen studiert, die Theologie studiert hat, Wela. Und die hat mir mal gesagt, dass sie sonntags sich bewusst Zeit nimmt, Gottes Gegenwart zu suchen und keine Uni-Sachen macht. Ich war so, ich glaube, im zweiten oder dritten Semester und dachte, pff, krass, ich weiß nicht, ob man das wirklich kann, aber ich versuche das mal. Und so während des Semesters habe ich gemerkt, okay, wenn ich mir den Sonntag wirklich Zeit nehme, Gott zu suchen, schaffe ich es trotzdem, meine Texte so zu lesen für die Seminare. Aber dann kam die Prüfungsphase und dann dachte ich, oha, wenn ich Montag eine Prüfung habe, schaffe ich das wirklich, Sonntag Gottes Gegenwart zu suchen. Aber ich habe es durchgezogen bis zum Ende meines Studiums und kann glücklicherweise sagen, dass es mir nie zum Schaden geworden ist, sondern eher das Gegenteil. Dass es mir immer geholfen hat, den Sonntag Zeit zu nehmen, wirklich Gottes Gegenwart zu suchen, seinen Blick zu suchen und meinen Blick von seiner Gegenwart verändern zu lassen. Weil Gott mir neue Perspektiven geschenkt hat. Weil gerade in den Phasen, wo ich dachte, das kommt alles so über mich und das ist alles viel zu viel, hat er mir gezeigt, Prüfungen sind nicht alles im Leben. Und hat er mir gezeigt, Janita, du hast nicht alles in der Hand. Klar, es ist wichtig, dass ich lerne, aber am Ende habe ich auch die Prüfung nicht in der Hand. Am Ende kann ich nicht entscheiden, welche Prüfungsfragen drankommen oder wie der Prüfer drauf ist. Am Ende liegt es nicht bei mir, sondern bei Gott. Und das ist eine Erkenntnis, die mir jetzt auch in meinem Arbeitsleben sehr geholfen hat. Wenn ich aus so einer 5-Tage-Woche ins Wochenende komme und super gestresst bin und denke, oh, jetzt Sonntag, den ganzen Tag einfach auf dem Sofa Netflix gucken, dann merke ich, am Ende des Tages bin ich irgendwie doch gar nicht so entspannt, wie ich dachte. Dann hat das gar nicht wirklich meinen ganzen Stress abgebaut, sondern eher noch mehr Stress dazu gemacht, weil ich meinen Kopf so voll gespult habe mit anderen Dingen. Aber wenn ich mir den Sonntag nehme, um Gottes Gegenwart zu suchen, seine Perspektive auf mein Leben und meinen Stress bekomme, wenn ich mich von ihm mit Ruhe und Kraft füllen lasse, dann kann ich ganz anders in die neue Woche starten. Denn Gottes Blick verändert meinen Blick auf die Umstände, auf andere Menschen und auf mich selber. Das klingt jetzt vielleicht so leicht, aber vielleicht bist du in einem Punkt, wo du das noch nicht so sehen kannst. Oder vielleicht hast du noch nie so Gottes Nähe gespürt. Oder vielleicht auch noch nie so seinen Blick auf dir gespürt. Dann ist vielleicht der zweite Teil des Psalms für dich. Ich habe so ein paar theologische Kommentare gelesen für den Psalm als Vorbereitung und die meinten, eigentlich sind es zwei Gebete, weil die passen eigentlich thematisch gar nicht so richtig zusammen. Die ersten 6 Verse, da geht es um ein Kriegsgebet im vollen Vertrauen auf Gott und mit dem Wissen, ja, ich werde siegen. Und in den Versen 7 bis 13, da ist jemand zum Tode verurteilt, verzweifelt und fleht zu Gott. Und ich habe den Psalm nochmal gelesen. Und ich finde ehrlich gesagt, das passt richtig gut zusammen. Also, wenn ich so meine Gebete mir angucke, dann sind die häufig genau so. Dann fange ich an und sage, Gott, ich weiß, du hast mir geholfen. Ich weiß, du bist an meiner Seite. Ich weiß, dass alles, was ich brauche, du bist. Und ich weiß, in der letzten Prüfungsphase hast du mich durch alle Prüfungen durchgebracht. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt ist es viel schwieriger. Jetzt ist es viel größer. Jetzt weiß ich nicht, ob du das wirklich kannst. Genauso sagt es David auch. Ich weiß, dass ich deine Gegenwart brauche. Ich weiß, dass du das Beste bist, was ich brauche. Und trotzdem habe ich das Gefühl, du hörst mich nicht. Und deswegen betet David, Gott, erhöre mich. Verbirg dich nicht vor mir. Und am Ende sagt er, in aller Unsicherheit und in aller Angst bin ich doch irgendwie gewiss. Und daran klammere ich mich, dass ich deine Güte sehen werde, dass alles gut werden wird. Und das kenne ich manchmal von mir auch. Das ist so, der Kopf weiß es eigentlich, aber mein Herz fühlt es in der Situation vielleicht noch gar nicht. Mein Kopf hat verstanden, ja, ich weiß, am Ende werde ich vielleicht Gottes Güte sehen, aber jetzt gerade fühle ich mich gar nicht danach. Und da sagt David im letzten Psalm und im letzten Vers meine ich, und es ist in der Übersetzung leider nicht so gut, aber ich glaube, Luther sagt, harre auf den Herrn. Oder andere Übersetzungen sagen, warte auf den Herrn. Warte darauf, dass Gott kommen wird und dass er das Gute zeigen wird. Klammer dich mit allem, was du hast an Gott und warte darauf, dass alles gut wird. Ich glaube, warten, wer mich kennt, weiß, ich bin eine sehr ungeduldige Person, warten liegt mir so gar nicht. Aber ich glaube, das ist nicht nur mein Problem, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein Generationsproblem. Also ich glaube, wir kennen das gar nicht mehr so richtig, auf Dinge zu warten. Irgendwie Filme bis zum Ende zu schauen, die sind so lang, wir gucken lieber Serien. Eine Folge in der Serie ist auch schon so lang, wir gucken lieber YouTube-Filme. Ach, YouTube-Filme sind auch so lang, ich gucke lieber einen Short. Und von einem Short wird es dann 2, 3, 4, weil die sind ja nur so kurz. Wir kennen das gar nicht mehr, lange auf etwas zu warten, weil unser Gehirn sich so sehr Instant Gratification wünscht, also so ständige Belohnung und zwar sofort. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, dass das eine Charakterschulung ist, zu warten. Und dass Gott das belohnt. Und dass das eine Hoffnung stärkt darauf. Und unsere Hoffnung ist Jesus. Und dass er uns begegnet und dass der uns rausholt aus allem dunklen und schweren. Hoffnung heißt eben kein passives Abwarten, Harren heißt nicht passiv abwarten, sondern es ist eine Erwartungshaltung, die von Hoffnung geprägt ist. Und ich möchte euch von einer Zeit erzählen, wo ich ganz viel warten musste, obwohl ich das gar nicht gut kann. Und zwar als ich bin aufgewachsen in dem Wissen, dass es Gott gibt und dass Gottes Gegenwart immer da ist. Aber mir hat niemand erzählt, dass ich so Gottes Blick auf mir spüren kann oder dass ich wirklich seine Liebe spüren kann. Und ich war dann im Teenkreis irgendwann und wir waren auf so einem Lobpreisabend in Kiel und da haben wir Jesus Culture Lieder gesungen. Und die waren so durchzogen von diesem Wissen und dieser Freude daran, Gottes Gegenwart zu spüren und seine Liebe zu erleben und seinen Blick zu spüren. Und ich habe so eine Sehnsucht danach bekommen, das auch mal zu erleben. Also Gott zu erleben. Nicht nur so zu wissen in meinem Kopf, ja, Gott ist da, sondern das auch in meinem Herzen zu spüren. Ich habe angefangen, diese Lieder zu Hause immer wieder mir auf YouTube anzugucken. Ich habe so Konzerte von denen gehört. Ich konnte alles, was die so mitsprechen, immer mitsagen, weil ich die so oft angehört habe. Und ich habe mich danach ausgestreckt. Ich hatte so eine Sehnsucht nach Gott, dass ich immer wieder gebetet habe, Gott, ich möchte dich erleben. Dass ich die Bibel gelesen habe mit der Haltung, Gott begegne mir in der Bibel. Und es hat Jahre gedauert, würde ich sagen, jetzt im Nachhinein, weil ich in meinem Studium es dann erleben durfte, dass Gott mich persönlich berührt. Nicht nur, dass ich nicht nur das Wissen habe, dass Gott da ist, sondern das wirklich spüren durfte. Ich habe erlebt, dass Gott sich finden lässt, wenn ich ihn suche. Denn der Ort, an dem Gott ist, ist mein Herz und meine Sehnsucht. Und Gott belohnt es, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wenn wir auf ihn warten, auch wenn das manchmal länger dauert, als wir das selber vielleicht gerne wollen würden. In diesem Warten, in diesem Sehen, in diesem Hoffen, manchmal fast unerträglichem Schmerz, danach seinen Blick zu spüren, da begegnet er uns. Und wir wollen jetzt gleich nach der Predigt so eine Zeit haben, wo wir uns gemeinsam oder jeder für sich alleine Zeit nimmt, Gottes Gegenwart zu suchen und seinen Blick auf uns zu suchen. Und das könnt ihr gleich auf ganz unterschiedliche Weise machen. Vielleicht ist es ein Warten darauf, das zum ersten Mal zu erleben. Vielleicht ist es euch auch schon voll bekannt und ihr braucht einfach mal eine Zeit, wo ihr bewusst euch Zeit nehmt für Gott. Dann nehmt jetzt diese Lobpreiszeit, diese Liederzeit ganz, ganz persönlich für euch. Und ladet Gott einfach bewusst ein, zu euch zu sprechen. Ich mache das ganz gerne, indem ich bete, Gott, ich bin hier und ich lade dich ein in meinen Kopf, in mein Herz und in meine Gefühle. Tu, was dir gefällt. So quasi mich aufzumachen und zu sagen, ich bin all das und ich bete, dass du da reinkommst. Und dann in dieser wartenden Haltung zu bleiben, zu hoffen, dass er kommt und dass er zu uns spricht. Wenn das nicht dein Zugang ist, dann kannst du auch die Liedertexte auf dich wirken lassen. Du kannst mitsingen, das wie ein Gebet aussingen oder ganz bewusst nochmal auf die Liedtexte hören, die du vielleicht schon richtig oft gehört hast. Aber dir die richtig bewusst zu machen. Oder du nimmst dir nochmal den Psalm und du betest den ganz bewusst. Und ich bete den jetzt nochmal zum Anfang, also oder zwei Verse daraus mit uns zusammen. Und dann wird Rai gleich Musik spielen. Genau, und dann gehen wir in diese Anbetungszeit. Okay. Gott, ich bete, dass du uns hörst, wenn wir rufen. Dass du Erbarmen mit uns hast und dass du antwortest. Gott, wir erinnern uns, dass du gesagt hast, sucht meine Nähe. Und das wollen wir jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Darum verbirg dich nicht vor uns und stoß uns nicht zurück. Amen.